Hallo und herzlich willkommen zum Light Life Podcast. Dies ist die 16. Episode und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und ich dich inspirieren darf. Heute geht es darum, wie und warum du Schriftsteller deines eigenen Lebens werden kannst. Ich wollte früher tatsächlich irgendwann mal Schriftsteller werden oder zumindest irgendwie Drehbücher schreiben und finde es ganz lustig, dass diese Themen irgendwie doch immer wieder aufkommen im Leben. Na gut, also ich möchte mit dir verschiedene Techniken zeigen und dir auch einfach nochmal bewusst machen, wie unglaublich stark wir unser Leben beeinflussen können, indem wir unser Gehirn wirklich richtig gut nutzen. Und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Letzt kam eine Kollegin zu mir und sagte, ja, du bist ja auch so esoterisch veranlagt, was meinst denn du dazu? Und vor ein paar Tagen hatte ich eine Klientin vor mir, die sagte, naja, eigentlich bin ich ja nicht so für Esoterik, damit habe ich nichts am Hut. Aber irgendwie hat es jetzt gerade funktioniert, was sie mit mir gemacht haben. Und ich finde es interessant, weil ich frage mich, was denken denn die Menschen, was Esoterik ist oder was denken sie eher, was ich mache? Jetzt muss ich dich hoffentlich nicht enttäuschen, aber ich bin nicht esoterisch, ich bin pragmatisch und ich nutze die Fähigkeiten unseres Gehirns. Für mich ist es total essentiell, dass ich die Methoden verwende, die auch wirklich zu Ergebnissen führen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und die Methoden, mit denen ich arbeite, die beruhen auf der psychologischen Wissenschaft und werden durch aktuelle Forschung, aber auch durch ältere Forschung der Psychologie auch immer wieder bestätigt. Die Bestätigung, die bekomme ich nicht nur aus den Studien, sondern auch immer wieder als Feedback in E-Mails, aber auch im direkten Kontakt mit meinen Klienten. Ich muss einfach sehen, dass was funktioniert, sonst geht es für mich nicht, sonst kann ich nicht damit arbeiten. Und zu funktionieren scheint es am besten, wenn ich nicht nur rede, sondern auch noch andere Modalitäten mit ins Boot hole. Es reicht eben nicht aus, nur die Ratio anzusprechen. Wir müssen uns auch auf einer emotionalen Ebene irgendwie abholen. Und alleine in den letzten 5 Sätzen steckt schon eine ganze Menge drin. Also ich habe gesagt, ich muss sehen, dass etwas funktioniert und es stimmt, ich muss es sehen, es reicht nicht, wenn ich es einfach nur höre, denn sonst ist es ganz schnell einfach nur Schall und Rauch. Ich erziele die besten Ergebnisse mit meinen Klienten, wenn ich eben nicht einfach nur rede, sondern die Dinge auch veranschauliche, wenn ich mit den Leuten arbeite. Dann spreche ich nicht nur die Ratio an, sondern auch meine rechte Hemisphäre, also die rechte Seite meines Gehirns. Und am besten werden Informationen verarbeitet, die eben beide Gehirnhälften ansprechen und nicht nur eine. In der Schule ist es ganz selten. Da lernen wir ja meistens aus Büchern und naja, davon, was wir denn so an den Kopf geklatscht bekommen, eben über die linke Hirnhälfte. In unserer Gesellschaft allgemein werden wir sehr darauf trainiert, unsere linke Hirnhälfte zu benutzen. Das zeigt sich ganz deutlich, wenn wir die Aktivität beider Hirnhälften messen. Also optimal läuft unser Gehirn, wenn beide Hirnhälften gleichzeitig aktiv sind. Aber wenn wir heute die Hirnaktivitäten messen, dann merken wir, dass die rechte Hirnhälfte tatsächlich dominant ist. Das ist nicht bei allen von uns so, aber bei den meisten. Optimal wäre es, wenn beide Hirnhälften synchron miteinander arbeiten würden. Dann können wir nicht nur rechnen und planen, sondern haben gleichzeitig auch kreative Ideen für neue Lösungen. Naja, und zusätzlich zur linken und rechten Hirnhälfte merken wir mittlerweile immer mehr in Studien, dass unser Herz auch noch eine deutliche Rolle spielt bei der ganzen Geschichte. Das heißt, es ist wichtig, dass wir nicht einseitig denken. Wenn ich also etwas verändern möchte, dann ist es gut, wenn ich die Informationen möglichst vielschichtig präsentiere. Also zum einen geht es über das Auge, über unseren Hörsinn, über unseren Tastsinn, die Kinesiologie, den Geruch und den Geschmack. Und wenn ich hier nur einen Kanal wähle, und zwar das Gehörte und auch vielleicht grundsätzlich nur die Ratio anspreche, also nur dieses, was ich mir erklären kann und warum das jetzt gut ist und so, dann ist es für mein Gehirn einfach sehr, sehr schwer, das zu verarbeiten. Es fühlt sich quasi wie in der Schule und hat plötzlich überhaupt keinen Bock mehr zuzuhören. Verarbeiten heißt für mich ja nicht nur Informationen irgendwie aufzunehmen, weil das tut unser Gehirn immer. Es nimmt eigentlich alles auf, was wir so um uns herum haben. Aber es sortiert ja dann nach Wichtigkeit und nimmt das wirklich wahr, was fürs nochmal irgendwie interessant war. Das heißt, es muss schon irgendwie ein bisschen mehr sein als nur da sein und aufgenommen werden, damit die Information adäquat in meine mentale Landkarte eingebaut werden kann und ich sie auch wirklich nutze. Deshalb ist langes Gerede für mich in meiner Arbeit eigentlich ein Graus. Was interessant ist, weil die Leute tatsächlich mit der Vorstellung kommen, ich setze mich hin und ich erzähle jetzt einfach ganz, ganz lange meine Probleme und dadurch lösen sich meine Probleme dann wie durch Zauberhand irgendwie von selbst. So funktioniert es aber leider nicht, denn jedes Mal, wenn ich die Geschichte wiederhole, also mit jeder Wiederholung der Lebensgeschichte, mit der ich eigentlich so wahnsinnig unzufrieden bin, verfestige ich meine mentalen Strukturen. Und dann verharre ich ja genau in diesem unangenehmen Moment. Das heißt, meine erste Aufgabe als Psychologin ist es, genau das zu vermeiden. Das heißt nicht, dass ich mir die Geschichten nicht anhöre. Und das heißt auch nicht, dass die mich nicht interessieren. Und schon gar nicht, dass ich kein Interesse an dem Menschen habe, der vor mir sitzt. Aber ich versuche in meiner Arbeit relativ schnell auf den Punkt zu kommen. Und mir ist es wichtig, dass sich die Leute abgeholt fühlen, dass sie merken, dass ich weiß, worum es bei ihnen geht. Also, dass wir quasi auf dieselbe mentale Landkarte schauen und zurückgreifen, wenn wir uns unterhalten. Und gleichzeitig schaue ich, wie ich wertschätzend den Fokus wechseln kann. Also hin zu dem, was die Person eigentlich möchte. Die Person möchte ja eben nicht diese Geschichte, die ihr so wehtut, sondern sie möchte ja von dieser Geschichte ein Stück weit befreit werden, möchte woanders hin. Und jetzt ist es total essentiell herauszufinden, wo denn eigentlich hin. Also angenommen, ich habe Kopfschmerzen, dann wünsche ich mir, dass diese Kopfschmerzen nicht mehr da sind. Wenn ich keine Kopfschmerzen mehr haben will, dann wünsche ich mir doch eigentlich Ruhe, ich wünsche mir Leichtigkeit, ich wünsche mir Frieden und Freiheit in meinem Kopf. Ich will wieder klar denken können. Vielleicht kennst du auch dieses krass geniale Gefühl, wenn die Migräne plötzlich weg ist. Dieses Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit im Kopf. Dieses Gefühl zu beschreiben, ist nicht einfach nur zu sagen, ich habe keine Kopfschmerzen. Dieses Gefühl kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn ich einfach nur sage, ja, keine Kopfschmerzen mehr. Und jedes Mal, wenn ich sage, keine Kopfschmerzen mehr, liegt der Fokus eindeutig auf dem Kopfschmerz. Und alleine jetzt, weil ich davon erzähle und immer wieder das Wort Kopfschmerz sage, habe ich das Gefühl, mein Kopf wird langsam schon ein kleines bisschen dicker. Das heißt, ich muss mich wirklich fragen, was ich eigentlich will. Wie würde sich das anfühlen, wenn ich das hätte, was ich wollte? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich es mir möglichst bildlich vorstellen? Wie kann ich das quasi schon ein bisschen hier in diesen Moment herholen? Im NLP nennt man diese Arbeit mit der Vorstellungskraft Future Pacing. Und es ist eine ganz effektive Methode. Um etwas Neues zu lernen, muss ich also erstmal weg von dem, was ich nicht will und hin zu dem, was ich wirklich möchte. Noch ein anderes Beispiel. Ich möchte nicht mehr der Außenseiter sein. So, nicht mehr der Außenseiter zu sein, heißt eigentlich gar nichts. Dann bin ich vielleicht einfach nicht mehr da. Also ich stehe nicht nur außen in der Clique, sondern ich bin vielleicht einfach komplett weg. Als Außenseiter bin ich ja noch zu sehen, ist mir peinlich, ist auch irgendwie unbequem. Aber ich bin noch da. Und wenn ich nicht mehr der Außenseiter bin, bin ich vielleicht einfach weg. Also ich übertreibe das jetzt natürlich bewusst, aber du merkst, worauf es ankommt. Nicht der Außenseiter zu sein, heißt noch lange nicht, mich volle Kanne ins Getümmel zu schmeißen und die Party so richtig zum Kochen zu bringen. Das muss ja jetzt auch nicht dein Ziel sein, aber vielleicht sagst du, Mensch, ich wäre gern jemand, der auf andere zugehen kann. Ich wäre gern mal die Person, die als erster den Mund aufmacht und dabei möchte ich mich offen und frei fühlen, möchte neugierig sein, auf die Person vor mir eingehen. Das ist alles ein kleines bisschen mehr als nicht der Außenseiter zu sein. Du merkst schon, wenn ich etwas verändern möchte, dann muss ich über meine Grenzen hinausdenken. Ich brauche was Neues, ich brauche neue Vorstellungen oder einen neuen Input von außen. Und mit Vorstellungen meine ich auch wieder nicht nur Gedanken, sondern tatsächlich auch Bilder, zu dem Ganzen vielleicht auch Gerüche. Wenn ich 10 Jahre nicht in Urlaub gefahren bin und jetzt endlich mal losfahren möchte, dann stelle ich mir vor, wie ich am Meer stehe. Ich sehe die Wellen vor mir. Ich rieche vielleicht auch das Salzige in der Luft. Und ich spüre den Wind an meinen Armen und bin eigentlich irgendwie schon fast da. Und wenn ich mein Gehirn damit überzeugen kann, dann wird es auch einen Weg finden, das, was ich möchte, wahr werden zu lassen. Wir können alle unsere Geschichte neu schreiben und anders fortsetzen. Das heißt nicht, dass die Ereignisse in der Vergangenheit plötzlich nicht mehr da waren. Aber ich kann sie in einem ganz anderen Licht sehen und ich kann aus ihnen herauswachsen, egal wie schlimm sie waren. Ich habe schon mit Menschen gearbeitet, die ganz intensive Geschichten in der Vergangenheit erlebt haben. So intensive Geschichten, dass du sie dir vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Ich konnte sie mir jedenfalls nicht vorstellen. Und es ist wichtig, dass wir mit diesen Geschichten unseren Frieden finden, damit wir endlich frei nach vorne schauen können. Und es ist dann keine Entschuldigung an die Täter. Versöhnung passiert ja in mir und ich befreie mich von dem, was mich belastet. Dadurch habe ich wieder Luft zum Atmen. Ich sehe das Potenzial, was in der Zukunft noch auf mich wartet und erlebe einfach auch, wie wunderschön der jetzige Moment ist. Um an Situationen der Vergangenheit festzuhalten und dort verhaftet zu bleiben, brauche ich eigentlich gar keine Horrorgeschichten in meiner Vergangenheit. Also wir sind ja auch oft an kleinere Vorfälle gebunden und können daraus irgendwie größere Verletzungen ziehen, als man eigentlich glauben möchte, die dann immer wieder durch bestimmte Trigger hervorgerufen werden. Also zum Beispiel immer, wenn ich die Person sehe, merke ich, dass mein Herz irgendwie doch noch nicht ganz rein ist und so ein bisschen sticht. Und wenn du sowas auch kennst, dann ist es Zeit, sich langsam davon zu lösen. Es muss bewusst gehen, wegdrücken geht da gar nicht. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie soll ich denn das alles einfach neu schreiben? Es ist doch passiert. Und ich bin eben so ein Mensch, dem geht es nahe. Das passiert nicht, indem wir darüber reden, sondern das passiert, indem du die Verantwortung für deine Erlebnisse und Gefühle übernimmst, dir das gibst, was du brauchst und deine Vorstellung einspannst, um deine Geschichte mit neuen Augen zu sehen. Ich gebe dir mal einen ganz sachten Einstieg in die Welt der Vorstellung. Es gibt eine ganze Menge verblüffende Experimente, die zeigen, wie ernst unser Gehirn unsere inneren Vorstellungen von der Welt nimmt. In einer meiner Lieblingsstudien werden Versuchspersonen gebeten, sich 5-mal intensivst vorzustellen, wie sie Schokolade essen. Das heißt, sie sollen sich vorstellen, sie haben eine Tafel Schokolade vor sich und sie machen so langsam die Packung auf und dann schauen sie die Schokolade an und dann brechen sie ein Stück ab und führen es langsam zum Mund und dann stellen die sich vor, wie sie die Schokolade so langsam auf der Zunge schmilzen lassen, dann mal so ein ganz bisschen hineinbeißen und diese Konsistenz sich verändert, der Geschmack sich im Mund verteilt. Und die stellen sich das 5-mal ganz intensiv vor. Das ist die eine Gruppe. Es gibt noch eine Gruppe, diese Kontrollgruppe, die macht einfach gar nichts vorher. Und beiden Gruppen wird dann ein Teller voller Schokolade hingestellt. In der Gruppe, die sich vorher schon vorgestellt hat, wie sie Schokolade isst, nehmen die Teilnehmer dann auch tatsächlich weniger Schokolade vom Teller als in der anderen Gruppe. Unser Gehirn nimmt das, was wir uns vorstellen, komplett ernst. Wir können uns ja auch vorstellen, wie wir so eine Zitrone in der Hand halten, so eine richtig saftige, reife Zitrone und dann mit einem Messer langsam diese Zitrone zerteilen in 2 Teile und dann vielleicht nochmal so ein bisschen vierteln und so eins dieser Viertel in die Hand nehmen und wir sehen schon, wie der Saft so aus der Zitrone herausquillt und an unseren Händen heruntertropft. Und dann nehmen wir diese Zitrone und führen sie irgendwie noch näher an unser Gesicht heran und riechen mal so ganz intensiv an dieser frischen, knackigen Zitrone. Wir riechen schon so die Säure und dann beißen wir mal ganz genüsslich und kräftig in diese frische Zitrone hinein. Und allein während ich dir das hier erzähle, merke ich schon, wie mein Speichel im Mund zusammenläuft. Auch im Sport hat man gemerkt, dass es ziemlich gut funktioniert. Das heißt, im Training kann man die sportliche Leistung dadurch verbessern, dass man sich vorher vorstellt, wie man zum Beispiel den Aufschlag beim Tennis macht. Dazu hat die Universität in Koblenz eine Studie veröffentlicht. Also was heißt in Koblenz? Das ist ja die Universität Koblenz-Landau. Das sage ich, weil ich habe an der Uni Koblenz-Landau studiert, allerdings in Landau. Und für uns war immer die große Frage, warum die Uni Koblenz-Landau eine Uni ist und zusammengehört. Wir hatten eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber die Studie kommt von meiner Uni, auch wenn ich nur einmal dort war, an dem Campus in Landau, Koblenz. Ah, genau. Und die haben eine Studie veröffentlicht, in der sich zeigt, dass mentales Training wirklich dazu beiträgt, dass der Aufschlag beim Tennis präziser wird. Es gibt ein paar ältere Experimente, die zeigen, dass man durch das Beobachten unglaublich viel abschauen und lernen kann. Zum Beispiel wurde eine Dame gebeten, Tennis zu spielen, die noch nie in ihrem Leben vorher gespielt hat. Die hat auch keinen Tennisunterricht bekommen. Davor hat man ihr verschiedene Videos gezeigt von extrem guten Spielern und hat sie auf bestimmte markante Eigenschaften hingewiesen. Und außerdem sollte sie sich dann vorstellen, wie sie spielt und genau diese markanten Eigenschaften dabei einbauen in ihre Vorstellung. Und die Eigenschaften hat sie dann tatsächlich in ihrem Tennismatch übernommen. Und es sah, also natürlich hat sie jetzt nicht richtig klasse gespielt, aber es sah nicht so aus, als hätte sie noch nie eine Tennisstunde gehabt. Das mentale Training hilft übrigens auch, den inneren Schweinehund noch ein bisschen zu beschwichtigen und zum Beispiel längere Strecken zu laufen. Also wenn ich normalerweise so 5 Kilometer laufe und ich stelle mir vor, wie ich 7 Kilometer schaffe und wie ich mich dabei fühle, wie es mir geht, wo ich dann bin und dass ich einfach dieses Glücksgefühl, ich habe es jetzt geschafft, dann kann ich so meine Ausdauer natürlich auch mit adäquatem Training, aber zusätzlich verbessern. Also alleine das Training in unserem Kopf schafft schon neue Fähigkeiten und Veränderungen in unserem Leben. Da hat man doch gleich Lust, sich vorzustellen, wie man morgens früh um 6 aus dem Bett springt und total munter ist. Und ohne Witz, wenn du es dir wirklich gut genug vorstellst, vor dem Einschlafen vor allem, und es immer wiederholst, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren. Aber wie kannst du das jetzt auch auf schwierige Lebenssituationen übertragen? Also ich möchte gerne ein Beispiel aus meiner Praxis zeigen, das für mich auch immer wieder vorkommt und immer wieder relevant ist. Also viele Menschen hatten keine liebevolle Beziehung zu ihren Eltern. Oft ist es die Mutter, von der sie sich nicht geliebt gefühlt haben, also einfach nicht das bekommen haben, was sie sich eigentlich gewünscht hätten und was sie auch einfach als Kinder gebraucht hätten. Und es kann sich später immer wieder im Leben bemerkbar machen. Oft merken wir das gar nicht, dass es das ist, aber wenn wir dann ein bisschen mehr forschen und ein bisschen mehr fragen, dann kommen wir oft wieder zu dem Punkt. Es kann dann sein, dass sie sich von anderen nicht gesehen fühlen. Es kann auch sein, dass man später vielleicht versucht, die Liebe und Anerkennung, die man damals nicht bekommen hat, von anderen zu bekommen. Dass man irgendwie so einen großen Wunsch nach Harmonie hat. Und leider läuft das Leben eben nicht immer glatt und es kommt doch mal vor, dass es Konflikte gibt, die dann als wahnsinnig bedrohlich erlebt werden. Und manchmal ist es dann so, dass es einfach keine persönliche Versöhnung mit den Eltern mehr geben kann. Das gibt es manchmal auch noch, aber oft ist es dann immer noch schwierig, weil die Eltern entweder schon verstorben sind oder weil es einfach nicht möglich ist, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass es auch gar nicht unbedingt notwendig ist, um in mir Frieden zu finden. Das, was vorher geschehen ist, das können wir nicht ändern, das ist klar, aber wir können die Wunde in uns immer heilen. Also ich kann mir heute vornehmen, dass ich für mich da bin, dass ich vielleicht die kleine Marianne, die ich damals war und die damals niemanden hatte, dass ich für die heute da bin. Ich kann aus dem, was passiert ist, herauswachsen, indem ich die Verantwortung für das Kind in mir übernehme und ihm heute das gebe, was es damals nicht bekommen hat. Das ist alles eine innere Vorstellung, die mir hilft, meine inneren Wunden zu heilen. Und es hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern ich nutze die Vorstellungskraft und die Wirkweise meines Gehirns. Und wenn ich lerne, mir die Liebe zu geben, was übrigens jedem gut tut, egal wie gut oder schlecht die Beziehung zu den Eltern war, dann bin ich frei und dann bin ich voll. Und dann bin ich auch nach und nach immer weniger abhängig von den Meinungen der anderen. Dann strahle ich von innen heraus und weiß, was ich geben kann und gebe das gerne. Und egal, was ich dafür bekomme. Ich kann vielleicht sogar nach und nach demjenigen vergeben, der mich damals verletzt hat. Kann ihn aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Sehe vielleicht auch, dass er nochmal eine Lebensgeschichte hat. Dass da vielleicht auch einiges dranhängt. Dass er auch irgendwie einfach nicht in der Lage war. Was ja auch an und für sich schon schade ist. Und dann sehe ich zurück und sehe das, was war und kann es annehmen, weil der Schmerz nicht mehr da ist, weil ich mich um den Teil gekümmert habe in mir, dem es so wehgetan hat. Das ist natürlich ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, aber ich lade jeden dazu ein, sich dem Teil in dir zu widmen, dem es nicht gut geht und dadurch auch nochmal deine Geschichte umzuschreiben. Und ich hoffe, ich konnte dir heute ein paar Tipps geben, wie du deine eigene Geschichte neu schreiben kannst Und im Prinzip kannst du dir alles vorstellen, was du möchtest. Also als wir noch in Hawaii gewohnt haben, da habe ich mir gewünscht, 25 Patienten zu haben, mit denen ich arbeiten kann. Und dann habe ich einen Job in der Klinik bekommen. Und gleich am Anfang hatte ich tatsächlich 26 Patienten. Also maximal, es waren mal mehr und mal weniger, also so 25. Und ich habe mir intensiv vorgestellt, wie ich auf meiner Terrasse arbeite und wie es da ungefähr aussieht. Und heute sitze ich auf meiner Terrasse und spüre das Gefühl, das ich mir damals vorgestellt habe, das ich damals antizipiert habe, also quasi so vorweggenommen habe. Also schreib deine Geschichte auf, sei lebendig, schreib nicht, was du nicht willst, sondern mal dir in allen Details die Zukunft aus, von der du träumst. Und mach dir ein Vision Board dazu, indem du passende Bilder zu deiner Vision heraussuchst, aus dem Internet oder aus Zeitschriften. Gestalte, hab Spaß, sei kreativ und vielleicht findest du auch noch ein Symbol, was für dich so ein bisschen für deine Vision steht. Und dieses Symbol kannst du mit dir rumtragen und dich jederzeit daran erinnern, wie du deine eigene Geschichte schreiben möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß und naja, ich hoffe, dass du zumindest für dich zum Bestseller-Autoren wirst. Alles Gute. Mehr Inspirationen von mir bekommst du mit dem Inspirationsletter, den du auf meiner Webseite abonnieren kannst. Und ich würde mich super freuen über eine Bewertung auf iTunes und freue mich auch aufs nächste Mal. Bis dann.